Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Dirk Brockmann, Physiker, Professor an der Humboldt-Universität in Berlin und Wissenschaftler am Robert-Koch-Institut.
Ja, Carsten, jetzt treffen wir gleich Dirk Brockmann, einen Komplexitätsforscher. Ich glaube, das ist endlich mal einer für uns beide, damit wir mal verstehen, wie die Dinge in dieser Welt zusammenhängen.
Ja, endlich kommt mal Klarheit rein, hoffentlich, in die ganze Sache. Aber ich glaube, das ist wirklich interessant, weil er sich ja auch mit der Komplexität in der Natur beschäftigt und wie man das überträgt.
Ja, ich glaube auch, dass wir da einiges lernen werden. Vielleicht erfahren wir auch, welche Denkmuster, denen wir so begegnen und denen wir folgen, einfach Quatsch sind.
Ja, vielleicht machen wir alles richtig oder alles falsch. Ich bin mal gespannt.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Auf geht's mit Dirk Brockmann.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Dirk Brockmann. Lieber Dirk, man kann guten Gewissens über dich behaupten, dass du dich nicht mit den einfachen Dingen in dieser Welt beschäftigst. Du bist Physiker, Professor am Institut für Biologie an der Humboldt-Universität in Berlin und Wissenschaftler am Robert-Koch-Institut. Dein Interesse gilt den komplexen Systemen, den komplexen Netzwerken auf unserer Erde. Diese willst du verstehen, um sie uns zu erklären. Du überschreitest wissenschaftliche Grenzen, weil alles mit allem zusammenhängt. Dich in eine Schublade zu stecken misslingt, weil du bewusst fachliche Grenzen überwindest. Oder besser gesagt, du verbindest sie miteinander, wenn du die Prinzipien der Natur auf soziale Systeme wie die menschliche Mobilität, geografische Verbreitung von Millionen von Dollarnoten oder die Ausbreitung von Infektionskrankheiten überträgst. Letzteres hat dich mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie medial bekannter gemacht. Du wurdest zu einer gefragten Stimme, hast uns die Logik der Pandemie auf verständliche Weise näher gebracht. Du wurdest aber auch Teil der Talkshow-Inszenierung, hast dich mit Shitstorms auseinandergesetzt, musstest als Wissenschaftler den Menschen Sicherheit und Orientierung geben, warst Teil der politischen Entscheidungsfindung. Ich fragte mich damals, wie gut warst du wirklich auf diese Situationen vorbereitet? Lieber Dirk, wir wollen mit dir darüber reden, was wir von der Natur lernen können, um als Gesellschaft resilienter zu werden. Wie wir im Wald vor lauter Bäumen zurechtkommen und was dich an Santa Fe so fasziniert. Dirk, schön, dass du heute unser Gast bist.
Hallo.
Dirk, der Titel deines letzten Buches ist Im Wald vor lauter Bäumen. Wenn ich durch Deutschland gehen würde, durch die Wälder, wo würde ich dich da finden, in welchem Wald?
Also die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich, wenn ich im Wald bin, im Grunewald, weil ich da in der Nähe wohne. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich sehr gerne im Wald spazieren gehe, weil also der Wald als Ökosystem mich halt sehr fasziniert. Also da sieht man halt sehr viel, was repräsentativ für eine ganze Menge Naturphänomene steht. Und das gefällt mir halt. Also das ist sehr inspirierend für mich, durch den Wald zu spazieren.
Was ist das Besondere an dem Wald, was dich da fasziniert?
Einfach die Organismen, die man so sieht, ne? Also wenn man durch den Wald spaziert, gibt es ja ganz viele Sinneseindrücke. Also erstmal jetzt zum Beispiel im Frühjahr oder dann auch im Sommer, wenn man durch den Wald geht, gibt es viele Düfte. Und dann gibt es viele Organismen, große Bäume und kleine Insekten und alle möglichen Pilze und alles ist sehr stark miteinander verwoben und vernetzt. Und wenn man so ein bisschen über Natur nachdenkt, also so im Klassischen, dann gibt es verschiedene Arten und Tierarten und Pflanzenarten und Pilzarten und man lernt eigentlich so von vornherein, die so individualistisch und artspezifisch zu teilen oder zu segmentieren. Ja, da ist dann irgendwie die Ameise oder die Biene oder die Eiche. Aber worauf es halt so ankommt oder was sozusagen das Hauptprinzip ist, dass die alle sehr stark miteinander vernetzt sind, so dass es eigentlich schwierig ist, sie, also so ein Ökosystem wie den Wald, in Einzelteile zu zerlegen und sich dann auf Einzelteile zu konzentrieren und nur zu fragen, was ist die Bedeutung dieser einzelnen Art für das Gesamtsystem. Ein anderer Blickwinkel ist eher der, dass man sich auf die Verbindungen konzentriert, die zwischen verschiedenen Arten existieren, also die einen ernähren sich von der anderen und so weiter. Dann gibt es so kooperative Phänomene, zum Beispiel zwischen Pflanzen und Pilzen, die einfach sehr unsichtbar sind. Und wenn man durch den Wald spaziert, dann ist es einfach ein sehr schöner Moment, wenn man sozusagen sich damit beschäftigt und verstanden hat, dass es so in so einem Netzwerk, ob das nun ein ökologisches Netzwerk ist oder ein soziales Netzwerk oder ein Finanznetzwerk, alles Mögliche, kann man sich vorstellen, dass es halt auf die Verbindung ankommt und dass man diese Systeme erst dann verstanden hat, wenn man oder beginnt zu verstehen, wenn man sich auf diese Verbindung stürzt.
Und was eignet sich daran so gut, dass du angefangen hast, diese Logik auf soziale Systeme zu übertragen?
Naja, das ist eigentlich, das hat eine etwas ältere Tradition, eigentlich eine uralte Tradition. Also, dass man eben versucht, wenn man so ein komplexes Phänomen hat oder ein komplexes System, was man erstmal so ganz gut grob durch ein Netzwerk verstehen kann, also zum Beispiel ein Ökosystem und wechselwirkende Arten, aber auch ein soziales System von Individuen, die kommunizieren über Verbindungen oder Freundschaftsnetzwerke oder soziale Netzwerke etc., dass man dann aus einem Gebiet kommen, beispielsweise aus der Ökologie, untersucht, was macht zum Beispiel ein Ökosystem stabil. Und dann findet man, wenn man so eine bestimmte Art von Reduktionismus anwendet, ganz allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten. Und weil die allgemeingültig sind, kann man dann halt zum Beispiel mit Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern reden und die haben sowas dann auch entdeckt. Und dann sieht man, ah, da ist irgendwas Universelles, irgendwas ganz Wichtiges, was diese Systeme vereint. Und das ist natürlich immer sehr sinnstiftend und stiftet auch sehr viel Verständnis, wenn man sozusagen bei der Betrachtung eines komplexen Systems nicht versucht, das System in Einzelteile zu zerlegen, sondern eher versucht, das Essentielle von dem Peripheren zu trennen. Also das kommt auch aus der Kunst. Das ist letztendlich eine Art von Abstraktion, in der man versucht, eben das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, weil man dann so eine Art Skelett übrig hat oder das Essentielle, ja die Essenz von etwas. Und wenn man das verstanden hat und dann Ähnlichkeiten zwischen Systemen entdeckt, die oberflächlich ganz unterschiedlich sind, dann ist man sozusagen, ich sage mal, der Wahrheit auf der Spur.
Wir sind ja hier im Moment der Wahrheit. Gab es denn bei deinen Läufen durch den Wald solche Momente, wo du Dinge verstanden hast, die dich dann in deiner Arbeit oder auch in deinen Stellungnahmen wesentlich beeinflusst haben oder die auch dazu geführt haben, dass du deine Denkmuster in deinem Kopf verändert hast, fundamental verändert hast?
Also nicht nur bei so Gängen durch den Wald, sondern das kann halt auch ganz überraschend mal kommen, wenn man sozusagen etwas liest oder eine neue Erkenntnis gewinnt aus Bereichen, in denen man sich normalerweise nicht aufhält. Und für mich sind diese Momente, so disruptive Momente der Erkenntnis, einfach die besten.
Hast du da ein Beispiel?
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also es gibt so eine Cyanobakterienart. Also Cyanobakterien muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Das sind Bakterien, die können Photosynthese machen, also aus Licht Energie gewinnen, wie Pflanzen auch. Bloß es sind eben Bakterien, die das machen. Und die gibt's überall und auch im Meer ganz viel. Und es gibt eine Art, die wurde in den 80er Jahren entdeckt, die heißt Prochlorococcus. Die hat man erst sehr spät entdeckt, weil die Individuen dieser Bakterien sehr klein sind. Aber man hat sie entdeckt und dann hat man irgendwie gesehen, huch, die sind ja überall. Die sind überall sozusagen an der Oberfläche der Ozeane und machen da Photosynthese und gehören, also nach Schätzung, jetzt zu der individuenreichsten Art überhaupt. Also es gibt von keiner Lebensform mehr Individuen als von Prochlorococcus. Und gleichzeitig ist es eine Art, die zwischen 20% und 30% des atmosphärischen Sauerstoffs herstellt. Das heißt, wenn wir sozusagen über Sauerstoff nachdenken, ne, oder über die Atmosphäre, dann denken wir an Regenwald. Ist ja klar. Der wird abgeholzt, das ist schlimm für die Ökosysteme, also insbesondere halt auch für unsere Atmosphäre, für das Binden von CO2 und so weiter. Und erst in den 80er Jahren hat man eine Art von Cyanobakterium entdeckt, von der man bis dahin gar nicht wusste, wie essentiell die überhaupt ist für das globale Ökosystem. Das heißt, erst sehr spät hat man überhaupt so eine Art versteckte Lebensform entdeckt, die so essentiell ist. Und das ist dann immer so ein Gamechanger, wenn, also für mich jedenfalls, wenn man erstmal erkennt, dass man ganz viel noch nicht weiß und dann auch überhaupt nicht auf dem Schirm hat, nur weil etwas so klein ist, aber dennoch so zahlreich, dass es so ein wichtiger Faktor ist im globalen Ökosystem. Und das sind dann so Sachen, die sozusagen die Perspektive zurechtrücken. und dann dazu führen, dass man neu über Sachen nachdenkt. Zum Beispiel über Mikroorganismen und welche Wichtigkeit die haben für das globale Ökosystem. Das kommt erst jetzt so, wenn wir an Ökosysteme denken dann, oder an Artensterben, dann denken wir ja typischerweise an große Tiere oder Pflanzen oder den Regenwald und also alles das, was wir sehen können, womit wir uns auch identifizieren können. Aber Mikroorganismen, an die denken wir nicht unbedingt, obwohl da das Artensterben halt gigantisch ist. Und die aber auch letztendlich essentiell sind für sozusagen das globale Biosystem oder Ökosystem. Und das haben wir einfach nicht auf der Kette, weil wir uns mit Mikroorganismen nicht so identifizieren können, weil wir sie nicht sehen können, weil sie so klein sind und erst auch nur in Ansätzen überhaupt verstanden haben, welche Rolle sie spielen. Und deshalb war sozusagen, als ich über Prochlorococcus was gelernt habe, dachte ich, interessant, ne? Da hat man so einen Mikroorganismus, der essentiell ist für die Stabilität des globalen Ökosystems, aber wir haben es erst 1980 entdeckt und dann ist es auch noch die artenreichste oder individuenreichste Art überhaupt. Und das sind dann so Dinge, die so disruptiv bei mir persönlich sind und meine Perspektive zurechtrücken.
Was hat sich dann geändert? Also, dass du dann auf solche Details oder Kleinigkeiten oder kleine Lebensformen mehr achten musst, dass du sozusagen mehr in die Dinge reingehst, die erstmal nicht offensichtlich erkennbar sind?
Naja, das ist ja, ich bin ja Physiker ursprünglich mal gewesen, also da ist meine Ausbildung her und ich glaube einfach, also ein wesentliches Element ist jedenfalls bei der Grundlagenforschung in der Physik, also wenn man sozusagen an die großen Fragen denkt.
Was sind das, die großen Fragen?
Ja, naja, zum Beispiel Kosmologie, ne? Woher kommt der Kosmos, Urknall, also das ganz große Ding, ja? Was ist die Welt, ja? Was ist Raum, was ist Zeit, so, das sind ja so Sachen, die jedenfalls mich, also sehr stark früher auch bewegt haben, ne? Was ist so die groß, wo kommen wir her und sowas. Das sind so die großen Fragen und das hat ja in der Physik mal angefangen, indem die Leute Teleskope gebaut haben und in den Himmel gestarrt haben, weil da waren immer diese Punkte am Himmel, die irgendwie sich regelmäßig bewegen, manche bewegen sich, manche nicht. Das hat die Leute halt verwundert und also haben sie Teleskope gebaut und haben in den Himmel geguckt und haben also das Unsichtbare sichtbar gemacht. Und in ähnlicher Weise ist das letztendlich in der Biologie passiert, dass Menschen Mikroskope gebaut haben, um das ganz Kleine anzugucken, das Unsichtbare. Und dann haben sie entdeckt, das sind Zellen. Also alle Lebensformen haben irgendwie so Zellen. Das ist erstmal total wunderlich. Und dann gibt es Lebensformen, die sind einfach Einzeller geblieben. Und das Geheimnisvolle ist irgendwie, also das Unsichtbare hat immer was Geheimnisvolles. Und das Kinder erleben das ja auch schon, ne? Also das heißt, wenn etwas unsichtbar ist, ist es geheimnisvoll. Und wenn ein Reiz besteht darin, das sichtbar zu machen. Und wenn ich wieder an den Wald denke und ich weiß, ich gehe da so lang und da ist halt ein Universum im Mikrokosmos, von dem ich nur einen Hauch eines Verständnisses habe. Das ist ja faszinierend, ne? Das ist halt sozusagen die Faszination des Unbekannten oder Pilze. Das ist ja jetzt ein ganz heißes Thema auch. Mykologie, also das Studium von Pilzen, weil man jetzt erst so erkennt, welche Wichtigkeit diese Organismen haben für das globale Ökosystem. Also weil halt immer mehr das studiert wird, wie halt Pilze mit Pflanzen zusammenarbeiten. Auch Pilze waren letztendlich mal vor 500 Millionen Jahren dafür verantwortlich, dass Pflanzen an Land gekommen sind. Da waren die Pilze schon und die haben halt den Pflanzen geholfen, sozusagen an Land zu kommen. So kommen wir so in Symbiosen. Das sind halt so Sachen, die finde ich halt faszinierend. Und die haben immer was mit dem Kleinen auch zu tun. Also mit dem Mikrokosmos oder eben auch dem ganz Großen. Also an den Grenzen, wo Sachen zunächst unsichtbar sind. Deshalb interessieren mich auch Netzwerke, weil Netzwerkforschung ist ein relativ neuer Zweig in der Wissenschaft, der Dinge sichtbar macht. Also die man vielleicht erst nicht sehen kann, also die man vielleicht früher dann in tabellarischer Form angucken kann oder mit klassischen Methoden, und Netzwerkforschung macht halt Dinge, die vorher, die unsichtbar sind, sichtbar und führen dann zu Aha-Erlebnissen.
Ist das eine Fähigkeit, wo du sagst, die müsste viel ausgeprägter sein in unserer Gesellschaft, um auch diese globalen Probleme, vor denen wir stehen, die Transformationen, vor denen wir stehen, besser lösen zu können? Also fehlt uns eine Netzwerkkompetenz, eine Kompetenz, Komplexität zu begreifen und auch zu reduzieren über die Erkennung und das Verstehen von Mustern? Ist das eine Fähigkeit, wo du sagst, die hast du auch als Wissenschaftler jahrelang ausgeprägt, aber das ist eigentlich etwas, was viele Entscheidungsträgerinnen in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft können sollten?
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall hilfreich ist. Also so, was aus der Komplexitätsforschung kommt, das sind auch keine neuen Ideen letztendlich. Also Stephen Hawking hat in einem Interview zum Jahrtausendwechsel gesagt, als er gefragt worden ist, was ja Physik war jetzt sozusagen die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts, alle großen Entdeckungen, Relativitätstheorie, Quantenmechanik, Kosmologie und so weiter, Riesenfortschritte gemacht, wurde er gefragt, was ist denn jetzt sozusagen die Wissenschaft des 21. Jahrhunderts? Und da hat er gesagt, er glaubt, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Komplexität sein wird. Und damit meinte er halt Komplexitätswissenschaft. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Das letztendlich bedeutet das das Auflösen traditioneller wissenschaftlicher Disziplinen und das vorsätzliche Überschreiten von Grenzen zwischen Disziplinen. Also ich habe das nie wirklich verstanden, wieso es überhaupt Grenzen zwischen Disziplinen gibt. Also für mich ist jede Grenze immer erstmal eine Einladung, sie zu überschreiten und zweitens auch nie nützlich. Also ich habe es bis heute nicht begriffen, wieso Grenzen oder Abgrenzung überhaupt sinnvoll sein sollte. In keinem Kontext habe ich das bisher verstehen können. Und das ist so ein bisschen ja die Grundphilosophie, dass man sich nicht mehr scheut, Grenzen zu überschreiten, also im wissenschaftlichen Diskurs und auch in dem, was man tut, sondern eher vom Ziel aus her denkt. Also es ist oft so in der Wissenschaft, dass manche Menschen bestimmte Methoden erlernen und dann sich auf die Suche machen, diese Methoden anzuwenden. Aber hintenrum, also sozusagen, ich persönlich denke, es ist immer besser, wenn man sich eine Frage stellt und die dann beantworten möchte und die Methode, die man verwendet dafür, in den Hintergrund stellt. Also wenn es mir dabei hilft, irgendwie ein Ökosystem besser zu verstehen, indem ich davon Fotografien mache oder Bilder zeichne oder Computerprogramme schreibe, ist eigentlich irrelevant. Hauptsache, ich habe am Ende eine höhere Erkenntnis gewonnen. Das ist sozusagen die Herangehensweise. Es ist allerdings natürlich methodisch schon auch etwas dabei, nämlich halt die Komplexität zu reduzieren und das Wichtige vom Unwichtigen trennen zu können. Und dieses Talent, also ich glaube, das kann ruhig mehr gefördert werden, auch bezüglich der großen Probleme, die vor uns stehen. Aber das bringt mich auf was ganz anderes, nämlich das Ziel der ganzen Sache ist, dafür ist Wissenschaft da, dass die richtigen Bilder in den Köpfen der Leute entstehen. Ne? Also wenn ich irgendwie den Wald jetzt mal verstehen möchte, dann ist es halt wichtig, wenn ich jetzt Leuten den Wald erkläre und sage, da sind halt diese ganzen Mikroorganismen, der ganze Boden ist voller Pilze und die kommunizieren mit den Pflanzen oder sind in Symbiose mit denen, dann entsteht ein Bild, was ich zeichne. Und man ist dann besonders erfolgreich, wenn das Bild, was gezeichnet wird und was man dann auch vermittelt, möglichst nah an der Realität ist. Und das ist das, was so ein bisschen fehlt. Oder wenn es schief geht, dann entstehen halt so Karikaturen in den Köpfen der Menschen. Und das ist das, was beim Behandeln der konkreten und immensen Probleme, vor denen wir stehen, immer zu stark passiert. Nämlich, dass durch verschiedene Mechanismen in den Medien und wie wir halt als Menschen strukturiert sind, Karikaturen gezeichnet werden, auch vorsätzlich. Und dann entstehen die falschen Bilder in den Köpfen der Menschen und das ist nun dann werden halt falsche Entscheidungen getroffen.
Wo siehst du denn jetzt gerade Richtung der ganzen Aktivitäten, die Auswirkungen des Klimawandels einzuhegen und einzudämmen, auch die Politikerinnen und die Entscheidungsträgerinnen noch stärker zu sensibilisieren, dass diese Kipppunkte, von denen du und deine Kolleginnen ja immer reden, dass wenn die erreicht sind, dass dann eher reversible Schäden der Ökosysteme vorhanden sind, die dann dazu führen, dass diese auch nicht mehr gesunden, sollten die Klimamaßnahmen wirksam sein. Welche Bilder müssten in den Köpfen von Entscheidungsträgern erzeugt werden oder auch in der Bevölkerung, damit es vielleicht eine viel größere Zustimmung gibt für bestimmte Maßnahmen, wo wir heute sagen würden, die wollen wir nicht eingehen, weil dann müssten wir ja auf Komfort oder auf dies oder auf jenes verzichten.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich mache das mal an dem Beispiel Kipppunkt klar. Man kann, also ein Kipppunkt, wenn etwas umkippt, das hat ja jeder schon mal erlebt, ne? Ich kann jetzt den Stuhl umkippen, dann ich drücke den immer schiefer und irgendwann fällt er dann um und fällt um. Und dann ist er umgekippt. Und dann kann ich mir sagen, ach, das ist so Mist, jetzt hebe ich den Stuhl wieder auf und stelle ihn wieder hin. Dann habe ich das sozusagen rückgängig gemacht. Dann gibt es aber halt auch, ne, sozusagen die Dynamik eines Kipppunktes sozusagen im Klimasystem hat ja eher etwas mit so Irreversibilität zu tun. Also, dass etwas geschieht, was nicht mehr umkehrbar ist. Also, wenn ich jetzt ein Glas fallen lasse, also ich schiebe ein Glas vom Tisch und es fällt auf den Boden und zerspringt, dann ist es kaputt. Das war's. Das kann ich auch nicht mehr zusammenkleben. Und es gibt halt Dinge, die gehen, die sind dann unumkehrbar. Und im Diskurs, ich glaube sozusagen, das versteht ja auch jedes Kind, wenn etwas kaputt geht, wenn man etwas sozusagen kontinuierlich belastet und irgendwann bricht es durch und dann ist es irreversibel kaputt. Oder wenn ich ein Ei koche. Ja, wenn ich ein Ei koche, dann mache ich es heiß, das wird hart und dann mache ich es wieder kalt, dann bleibt es aber, geht es nicht wieder in den rohen Zustand über. Das ist einfach so. Und das lässt sich nicht ändern. Ich glaube, was passiert sozusagen in dem Transport dieser Informationen, sind verschiedene Dinge. Also erstmal versteht das natürlich jeder und sagt, okay, ja, das mit dem Ei habe ich verstanden. Aber ist das wirklich so mit dem Klima? Also wenn ich dann zum Beispiel Frau Maischberger in einer Talkshow erlebt habe, die dann gesagt, ja, auch mit dem sauren Regen haben wir uns ja auch geirrt und so, ist das denn wirklich so? Ich glaube, da passieren Prozesse, da wird dann einfach, das ist ganz menschlich. Da wird irgendwie erklärt, wenn wir so weitermachen, dann ist das Ende Gelände. Das ist halt vorbei dann mit der menschlichen Zivilisation. Kann man sich ja dafür entscheiden. Wir machen sozusagen eine endliche Zeit noch von Zivilisation und dann war es das aber. Oder man sagt sich, man akzeptiert, dass das so ist und dann muss man halt etwas tun. Und ich glaube, in diesem Prozess passieren in den Köpfen der Menschen verschiedene Dinge. Also das sind halt so Defense Mechanisms. Also dass man halt irgendwie sagt, ah, vielleicht ist das gar nicht so schlimm, wenn irgendwie Schäuble, habe ich mal eine Headline gelesen, der hat gesagt, ah, wir haben schon schwierigere Probleme in den Griff gekriegt als den Klimawandel. Und da ist sozusagen eine durchaus hochintelligente Person, die die Realität komplett, also total falsch einschätzt. Und einfach, weil man sozusagen in der Historie von Handlungen Probleme gelöst hat und versucht, die da rein zu kategorisieren. Und dann, also mit den Regeln, die wir kennen und mit den Gesetzen, die wir kennen, also alles das, was schon passiert ist. Und das geht halt nicht. Das muss halt, da passieren irgendwelche Prozesse, dass eigentlich etwas ganz Neues kommt, eine ganz neue Kategorie von Problemen. Und die wird versucht, in eine Maske reinzudrücken von Problemen, die wir schon mal bewältigt haben. Und dann mit den gleichen Methoden und so weiter. Und das funktioniert halt nicht.
Weil wir Angst haben, neue Methoden zu erfinden, weil wir Angst haben, Antworten zu geben auf Fragen nicht nach dem gleichen Muster wie in der Vergangenheit.
Naja, also ich glaube, jeder
Mensch... Sind wir da faul und bequem, uns darüber Gedanken zu machen, wie man neue Fragen und Probleme lösen müsste?
Also ich meine, jeder hat das so auf einer Kleinskala ja schon mal erlebt. Ne, also so, jeder Mensch kennt den inneren Schweinehund. Also ich persönlich kenne den. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich würde gerne 5 Kilo abnehmen, sitze ich da vor meinem Stück Schokolade und denke, ach, nicht so schlimm. Oder ich will mit dem Rauchen aufhören. Und dann nehme ich mir das vor und weiß, dass das gut ist. Und ist aber schwer. Und ich muss dann so viele Schwellen überwinden, den inneren Schweinehund und Entziehung und so weiter. Das sind halt schwierige Dinge. Und da ist es dann manchmal leichter, einfach sozusagen nicht die Realität zu sehen, sondern so eine Art Karikatur der Realität. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm und vielleicht kriegen wir das hin und das ist ja sowieso erst in 20 Jahren oder so. Das heißt, die Bilder, die generiert werden von den Expertinnen und Experten, also die ganze Information, die einfach so transportiert wird, kommt nicht an, weil wir das sofort in Karikaturen im Kopf verwandeln, weil wir damit nicht klarkommen. Also bis auf natürlich viele Leute, die das ganz klar sehen und bei denen das halt eine derartige Angst auslöst, dass sie halt auch in dem Sinne dann richtig handeln, also der Situation angemessen handeln.
Machst du mal ein Beispiel, wer handelt aus deiner Sicht in der aktuellen Situation angemessen?
Klimaaktivistinnen, Aktivisten, die vollständig verstehen, was auf uns zukommt. Und ich hatte halt gerade heute zum Beispiel einen Radiobeitrag gehört, das, was zum Beispiel die Aktivistinnen und Aktivisten machen, die sich auf die Straße kleben, dass das gegen Gesetze verstößt. Dass das nicht nur sozusagen illegal ist, sondern illegitim, weil solches Handeln nur dann legitim ist, wenn sozusagen unser Rechtsstaat gefährdet ist. Und dann habe ich so überlegt, naja, also im Prinzip ist der Rechtsstaat in Zukunft gefährdet. Weil wenn man sich überlegt, was passieren kann, wenn die Kipppunkte erreicht werden, wenn enorme Flüchtlingskrisen entstehen, wenn so Kaskaden von Dingen passieren, die damit zusammenhängen, dass solche Kipppunkte erreicht werden, dass Ökonomien zusammenbrechen, dass Wassermangel kommt. All diese Dinge sind ja jetzt nicht irgendwas, was Panikmacher sich ausdenken, sondern das kann man ganz, wie Mr. Spock, ganz rational auf den wahrscheinlichsten Pfad legen. Dann ist das dann legitim. Das heißt, das ist ja alles gefährdet. Und ich glaube halt, dass viele Menschen, die das so wegdrücken, also es gibt zwei Möglichkeiten und ich persönlich rechne mich damit auch ein. Sie rationalisieren das weg oder ignorieren es einfach und manche Menschen können das nicht und handeln dann komplett rational, indem sie sagen, ja, sozusagen, letztendlich ist sozusagen die Freiheit gefährdet, weil etwas kommt, was wir vorher noch nie auf der Kette hatten, was vorher noch nie passiert ist.
Heißt das im Kern, dass eigentlich das Problem ist, gar nicht so sehr, dass wir diese Zusammenhänge im Sinne der Verbindungen von einzelnen Elementen oder der Komplexität zu verstehen, wo du sagst, damit beschäftigst du dich hier anscheinend auch sehr intensiv, aber das Thema ist eher, wie können wir dieses Wissen umsetzen und anwenden? Also am Ende hängt es dann sozusagen auch wieder an den Individuen, die aus ihren Verhaltensmustern nicht rauskommen.
Ja.
Also ist am Ende sozusagen wieder, wo wir uns sagen, wir müssen Verbindungen betrachten, aber am Ende sind es die Individuen selber als jeder Einzelne, der sich entscheiden muss, aus diesen Verhaltensmustern auszubrechen. Und das ist eher eine psychologische Herausforderung.
Absolut. Das ist absolut so, denke ich. Das birgt aber auch einen Vorteil. Also es ist völlig evident, dass wir unser Leben ändern müssen. Überall auf der Welt. Dann kann man sagen, das wird nicht funktionieren, dann ist es halt so. Oder man sagt, wir probieren das. Aber es ist absolut notwendig, wenn wir nicht wollen, dass alles kaputt geht. Und das ist aber schwer. Aber es ist natürlich auch eine Chance. Also es gab ja in der Vergangenheit Situationen, also gesellschaftliche Situationen, in denen sich das Leben fundamental geändert hat. Also zum Beispiel gab es vor vielen hundert Jahren praktisch nur Monarchien. Also es war eine gesellschaftliche Norm, dass es Menschen gab, die waren deutlich mehr wert als andere. Und sozusagen wie Liberalität, Freiheit und so, das waren ja Erfindungen. Ne? Das sind ja tatsächlich Erfindungen, total krass radikale Erfindungen zur damaligen Zeit. Und die haben halt in kürzester Zeit relativ starke Umwälzungen gesellschaftliche ausgelöst, auch wirklich schwierige. Oder Technologie. Ne? Also wenn man irgendwie, ich habe neulich ein Bild gesehen, der Papst Benedikt Papst wurde. Und da war irgendwie so eine Versammlung und da haben alle zugeguckt und dann, das war irgendwie 2005, glaube ich, und dann der Papst danach, 2013, ich weiß nicht mehr, ob ich das Datum richtig einordne, aber das waren quasi dieselben Fotografien und in der einen guckten halt Leute zu und in der anderen guckten halt Leute zu und alle hielten ein Handy hoch. Das heißt, innerhalb von 10 Jahren ist eine Technologie entstanden, in der jeder sozusagen das gesamte Weltwissen mit sich rumträgt. Und sich darauf eingestellt hat. Ja, praktisch jeder Mensch der Welt hat jetzt irgendwie so ein Smartphone. Und das ist ja eine komplizierte Technologie und das ist aber passiert. Ähnliches ist passiert, als sich sozusagen die Automobile durchgesetzt haben, Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch innerhalb kürzester Zeit wurden zum Beispiel in Amerika überall Tankstellen hingebaut, überall Straßen hin asphaltiert und gebaut. Innerhalb kürzester Zeit. Und das sind so technologische Umwälzungen, die passiert sind und die halt auch zu einer total gesellschaftlichen Veränderung geführt haben. Also das geht. Was halt notwendig ist, ist, dass so soziale Normen sich quasi nicht linear ausbreiten. Also dass es sozusagen klar wird, dass wir unser Leben ändern und das ist auch okay und es wird vielleicht sogar auch viel, viel besser. Also ne, wir hängen ja sozusagen ganz stark am Automobilverkehr. Ich selbst auch. Ich fahre auch Auto, ich fahre auch gerne Auto, ist aber total bescheuert. Und ich weiß aber gar nicht, wie geil das Leben wäre in einer Welt, in der der öffentliche Transport super wäre, in der die Innenstadt von Berlin grün wäre, in der da kein Auto durchfährt. Und wie cool das wäre, wenn wir in so einer Welt lebten. Ich weiß das ja gar nicht. Und die meisten Leute können sich das nicht vorstellen, haben dadurch davor Angst, dass es, ne, also die Angst vor dem Verlust ist größer als das Versprechen des Unbekannten. Das heißt also, was man, glaube ich, lernen muss, ist sozusagen das Dahingehen, was man noch nicht kennt, kann was viel Besseres sein.
Aber das sind ja eigentlich gerade zwei Elemente, die du gerade erwähnst. Das eine ist, sich die Zukunft vorzustellen, Bilder zu malen über die Zukunft, also imaginieren. Zukunft ist ja nicht vorhersagbar, aber Zukunft ist natürlich vorstellbar.
Ja.
Kleine Kinder können das. Die können fantasieren, die können sich etwas ausmalen.
Besser. Mhm.
Besser. Haben wir vielleicht verlernt. Müssen wir wieder lernen. Das ist so der eine Punkt, der mir gerade kam. Und das zweite ist, als du die technologischen Entwicklungssprünge beschrieben hast, ist eigentlich für mich der Beweis, dass das, was wir uns dann ausmalen, auch möglich ist. Also, weil ja immer gesagt wird, das ist ja immer so nicht vorstellbar, dass wir hier eine Welt haben, wo der Automobilverkehr reduziert ist. Naja gut, vor 150 Jahren gab es auch keinen Autoverkehr und da sind Kutschen durch die Gegend gefahren. Ja? Also das ist ja möglich. Es ist ja technologisch in den kurzen Zeiträumen sehr wohl möglich, Veränderungen zu bewirken, die dann Verkehrssysteme, Netzwerke, Mobilitätsbedürfnisse komplett verändern. Zum Besseren, zum Flexibleren, zum ja, mit mehr Reichweite versehenen Mobilitätsverhalten führen. Also das sind eigentlich so die zwei Dinge, die mir gerade kamen, dass es vielleicht daran mangelt, sich die Zukunft gut vorzustellen und ein bisschen auch das Vertrauen in die Vergangenheit zu haben, dass wir sehr wohl in der Lage sind, als Menschheit Technologiesprünge zu produzieren, die uns dann auch in diese Zukunft katapultiert, oder?
Also ich glaube, man braucht gar nicht sich so viel vorstellen. Also es erfordert halt Vorstellung, klar, und dann eben auch Mut, irgendwas umzusetzen. Also da gibt es viele Beispiele. Ich habe gerade neulich irgendwie gesehen, was jetzt in Paris passiert, was sozusagen Mobilität in Paris, wie das verändert wird. Also Straßen, die begrünt werden, wo keine Autos mehr durchfahren. Da gab es so einige Fotos, die ich mir nur angeguckt habe. Das heißt, das brauche ich mir gar nicht vorstellen, das ist schon da. Oder ich denke an Städte wie Kopenhagen, also Dänemark ist sowieso ein gutes Beispiel, weil ja auch immer sozusagen der deutsche Liberalismus, der ja so ein eher fehlgeleiteter Liberalismus ist, da so ein bisschen vorgeführt wird, weil Dänemark ist ja ein sehr soziales Land, aber auch ein sehr liberales, individualistisches Land. Und wenn man ab und zu mal in Kopenhagen ist, fühlt man sich sehr frei. Man kann sich sehr frei bewegen. Die Leute fühlen sich sehr frei. Also das Freiheitsgefühl ist sehr stark ausgeprägt, obwohl das Parken in der Innenstadt praktisch unmöglich ist.
Das ist eine Fahrradgesellschaft, gell?
Ja, das ist eine Gesellschaft, die Freiheit gut versteht. Also Freiheit ist ja ein Gefühl und man kann sich auf verschiedene Art und Weise frei fühlen. Also ne, wenn ich an Amerika denke, dann gibt es Leute, die fühlen sich nur frei, wenn sie eine Knarre in der Hand haben, weil ihnen das irgendwie eine Art von Freiheit suggeriert. Ich selbst habe in Amerika gelebt und fand es immer ein bisschen unfrei, weil ich irgendwie am Strand zum Beispiel in Kalifornien lang gegangen bin und wusste nicht, ist das jetzt Privatgrundstück oder nicht. Das ist relativ unfrei, während ich an anderen Orten in Amerika mal lang gegangen bin, wo eine Public Beach war, da konnte ich halt lang latschen und da habe ich mich frei gefühlt. Und also wie man Freiheit umsetzt, ist halt sehr gesellschaftsabhängig und ich weiß von Kopenhagen, dass man sich da sehr frei fühlt. Die Leute fühlen sich sehr frei, fühlen sich sehr individualistisch, weil sie es einfach gar nicht notwendig haben, für das eigene Ego irgendwo 2 Tonnen Metall durch die Gegend zu juckeln. Und das ist halt so eine, es gibt halt so Freiheitsersatzmechanismen. Ne? In Deutschland ist es halt das Auto, in Amerika sind es Waffen. Aber das ist halt ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Also es hat mit wirklicher Freiheit nur ganz, ganz wenig zu tun. Und wenn ich mir vorstelle, ne, wenn man so eine Stadt wie Berlin oder andere Großstädte umbaut, so dass man sich wirklich frei fühlt. Also so frei, wie wenn ich halt durch den Wald gehe. Das ist ein Freiheitsgefühl, ne? Das ist, da ist man dann frei. Und wenn man sich frei macht von diesen Zwängen, also wenn man sich in so ein Auto reinzwängt, und ich habe ja gesagt, ich fahre auch gerne Auto, weil es mir ein schönes Gefühl gibt. Aber es ist halt ein bisschen eingeschränkt auch, ne? Man ist in so einer, man ist in so einem Metallkäfig und juckelt da durch die Gegend. Das wird ja immer argumentiert, jedenfalls, ne? Dass es sozusagen irgendwas mit Freiheit zu tun hätte. Oder mit 200 über die Autobahn zu fahren. Das ist eine Freiheit, die ja irgendwie sehr oberflächlich ist, ne? Ich habe ja auch nicht die Freiheit, irgendwie durch den Wald zu brettern, ne? Da sagt jeder sofort, nee, das ist verboten und das ist auch okay so. Oder mit die Freiheit, bei Rot über die Ampel zu fahren, macht auch keiner. Ist auch vernünftig so. Ich fühle mich halt viel freier, zum Beispiel, wenn ich auch in Amerika über einen Highway fahre, da ist halt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich fühle mich viel freier, weil ich halt mit einer Geschwindigkeit da lang fahre, alles ist total entspannt, ich kann mir die Landschaft angucken. Das gibt mir persönlich ein viel höheres Gefühl von Freiheit. Und ich glaube, diese Bilder zu generieren, wie etwas aussehen kann, das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Also die Chancen, die daran in einer fundamentalen Gesellschaftsveränderung liegen, sind großartig. Also wir haben das ja auch erlebt, zum Beispiel beim Carsharing, super Idee. Ne? Oder da geht man einfach los und nimmt sich ein Auto, was da steht. Auch, ist ja auch technologiegetrieben, weil ich eine App habe dafür. Ist alles so total praktisch. Oder diese Leihfahrräder, die überall rumstehen, die man sich nehmen kann. Das ist ja eine coole Idee, ne? Und das funktioniert dann plötzlich. Und es macht alles, es eröffnet einfach etwas. Aber man muss halt auch so ein bisschen neu denken.
Mhm. Müssen wir neu denken? Oder gibt es bestimmte Akteure, wo du sagst, die müssen neu denken? Sind Wissenschaftlerinnen noch viel mehr aufgefordert, auch das Wissen, was ihr generiert, entsprechend so zu kommunizieren, dass diese Bilder im Kopf, dass andere Bilder im Kopf entstehen?
Ich glaube, das ist sozusagen eigentlich die Aufgabe. Also ich sehe das jedenfalls als einen wesentlichen Teil von Wissenschaft, also dass wir zusehen, dass die richtigen Bilder entstehen. Es wird nicht immer so richtig gut transportiert, auch in den Medien nicht. Ich wundere mich immer, wie es zum Beispiel, wieso passiert es in Talkshows nicht oder auch in allen Medien, dass Verhältnisse richtig gerückt werden. Also, dass man zum Beispiel Vergleiche macht, auch Vergleiche, die dann funktionieren. Also, die sozusagen bei der Person, die es aufnimmt, das richtige Gefühl oder die richtige Einschätzung auslösen. Wenn man eine Talkshow guckt, dann ist, da sitzen da Politikerinnen und Politiker, die erzählen immer Anekdoten. Und die sind aber überhaupt nicht repräsentativ. Das heißt, es werden nur Comics gezeichnet oder irgendwelche Cartoons, die völlig verzerrt sind, während manche Sachen einfach sehr simpel transportiert werden können. Also wie zum Beispiel Risiken sich verhalten oder Größenverhältnisse sich verhalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, also es ist ein Beispiel, was mir eingefallen ist, ne? Also als das schief ging mit der Credit Suisse, wurden halt 100 Milliarden Euro innerhalb von einem Wochenende sozusagen aus dem Nichts hergezaubert, um diese Bank zu retten, um dafür zu sorgen, dass nicht sozusagen eine neue Finanzkrise entsteht. 100 Milliarden, glaube ich, waren es. Ich weiß nicht mehr, ob es Euro waren oder Schweizer Franken, also eine gigantische Summe halt. Wenn man so ein Wort hört, 100 Milliarden, dann fragt man sich, was ist denn das eigentlich? Ist ja nicht eine Milliarde, sind auch nicht 100 Millionen, sind auch nicht 10 Millionen, sondern 100 Milliarden. Und dann hat man nicht so richtig das Gefühl dafür, was für eine Summe das eigentlich ist. Das kann man aber ganz gut transportieren. Ne? Wenn ich jetzt angenommen, es gäbe eine Bank in Deutschland, die müsste gerettet werden mit 100 Milliarden, dann wären das ja ungefähr 1.000 Euro pro Nase. Also pro Einwohner müssten, jeder Einwohnerin, jeder Einwohner müsste 1.000 Euro auf den Tisch legen, inklusive aller Neugeborenen und so weiter, grob gesprochen. Da hat man dann schon so ein Gefühl dafür, was das bedeutet. Oder wie viel Geld beispielsweise in den Klimaschutz oder in den Klimawandel reingesteckt wird. Da ist 100 Milliarden schon ein substanzieller Brocken. Aber das über ein Wochenende ist das halt gemacht worden, um so eine Bank zu retten. Und über solche Verhältnisse kann man dann mal sprechen. Also wofür, ja, wie viel weniger wird denn, sagen wir mal, für Klimaschutz ausgegeben oder wie viel mehr? Also, dass man Verhältnisse lernt, und wie halt Geld investiert wird beispielsweise. Und ich glaube, solche Sachen können viel besser transportiert werden, also dass man die richtigen Vergleiche macht, damit Größenordnungen richtig transportiert werden und auch bei den Leuten das richtige Gefühl dafür entsteht, wo was zum Beispiel investiert wird, was wie viel kostet, was ausreichen würde, um beispielsweise eine Stadt wie Berlin klimaneutral zu machen. Wie viel kostet das eigentlich?
Aber ich höre da schon so eine gewisse Form von auch Medienkritik bei dir raus. Ich meine, du bist ja auch einer der Akteure, die Teil auch der medialen Inszenierung ist, wie ich es am Anfang beschrieben habe.
Ja, also ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe nicht, wieso, also jedenfalls auf einer oberflächlichen Art und Weise verstehe ich nicht. Es wäre doch eigentlich ganz clever in einer Talkshow, wenn da irgendwie eine Politikerin oder ein Politiker sitzt. Also da ist beispielsweise irgendwie jemand von der FDP und die sagen, ja, wir setzen jetzt auf Kernfusion. Da setzen wir jetzt mal drauf, weil das ist ja eine Zukunftstechnologie. Dann würde ich gerne sofort irgendwie Daten dazu haben, wie lange Kernfusion schon probiert wird, schon sozusagen industriell nutzbar zu machen. Und was Expertinnen und Experten dazu sagen, wann das mal Realität wird. Weil da denke ich so, da sagt irgendwie eine wie die Bär von der FDP, das ist sozusagen die Zukunftstechnologie. Und jeder, der sich mit Kernfusion schon mal beschäftigt hat, fällt in Ohnmacht, weil es einfach absolut hirnrissig ist, darauf zu setzen. Also auf etwas zu setzen, was total unrealistisch ist. Und das wäre halt wichtig, dann mal irgendwie ein paar Zahlen zu zeigen, wie weit man davon entfernt ist. Ja, oder es behaupten Politikerinnen und Politiker irgendetwas, wir hätten so und so viel da rein investiert und dann kann man irgendwie dagegen, dann könnte man irgendwie Diagramme zeigen, die ganz einfach verständlich sind, die dann zum Beispiel zeigen, dass das einfach vernachlässigbar ist, was in irgendetwas rein investiert wird.
Aber du hast es doch geschafft. Du hast doch, wenn ich dich richtig noch in Erinnerung habe, in den Auftritten rund um Corona, als du in den Talkshows saßt, du hast da Grafik mitgebracht.
Ja, das war genau. Das war sozusagen ja auch so eine Art Bedingung. Hat aber auch auf offene Ohren gestoßen, weil so die Zahlen kann man einfach nicht wegreden. Und man kann auch Zahlen sehr sozusagen fehlleitend darstellen, kann man machen, muss man aber nicht. Und ich denke sozusagen auch, also Corona hat eine Menge dazu beigetragen. Also gerade auch bei den Zeitungen, die hatten alle ihre Dashboards mit den Zahlen und haben das ganz gut transportiert. Das ist also gut eigentlich, oder das sind so die ersten Schritte. Und das, ja, das ist, ich verstehe nicht, wieso das nicht öfter passiert. Also wir sind in einer Gesellschaft, in der man sofort alles übers Handy checken kann. Ne? Und wenn ich irgendwie an die Talkshows denke und da sagt jemand was, manchmal gibt es dann so eine Art Faktencheck und übermorgen können sie auf der Webseite das nachgucken, ob die da wirklich das Richtige gesagt haben. Aber das geht praktisch live. Also wenn ich eine Vorlesung halte und ich erzähle irgendeinen Mist, dann sitzen da Studierende, die machen ihr Handy auf und sagen, ja, da haben sie, Herr Brockmann, da haben sie aber Mist erzählt. Das stimmt doch gar nicht. Also das kann ich mir gar nicht leisten. Wir haben die ganze Information relativ schnell da. Also wenn ich mir eine Talkshow anhöre und da sitzen halt Akteure, die irgendwas behaupten, anekdotisches oder verzerrte Zahlen, da könnte man eigentlich sozusagen on the fly sofort ein Diagramm zeigen, was das entlarvt. So, dass es riskant wird, für Politikerinnen und Politiker irgendeinen Quatsch zu behaupten.
Ja, ist eigentlich ein Gedankengang, der mir noch gar nicht kam, warum das nicht sozusagen parallel mitgesendet wird, diese Form von Faktencheck. Ja. Wenn wir nochmal zu der Transformation zurückkommen und überlegen, wie gelingt es uns, den Klimawandel und die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen, was sind für dich die Dinge, die nochmal auf den Wald zurückzukommen, was wir aus diesen Ökosystemen lernen können, aus der Resilienz, aus der Robustheit dieser Ökosysteme? Was können wir da lernen? Was müssen wir übertragen in unsere sozialen Systeme, in unsere unternehmerischen Systeme, in die politischen Systeme, um besser und schneller und auch anpassungsfähiger durch die Transformation zu starten und erfolgreich durchlaufen zu lassen?
Also ich glaube, da gibt es so ein paar Punkte. Also das eine ist, dass natürliche Systeme, Ökosysteme zum Beispiel, relativ robust sind gegenüber Störungen von außen. Die sind halt über Jahrmillionen gewachsen und da gibt es halt Designprinzipien, die machen diese Systeme robust.
Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, welche Designprinzipien das sind und vielleicht wie die auch in den aktuellen Organisationsformen oder sozialen Systemen, wie die vielleicht sogar ja eben nicht berücksichtigt werden? Vielleicht sind das genau die Gründe, warum die Organisationen so instabil sind.
Und warum Transformationen scheitern?
Und warum Transformationen auch scheitern, ne? Also wir haben ja zum Beispiel oft hierarchische Organisationen.
Genau, und da war ne? vielleicht jetzt gekommen.
Mhm. Genau, ja, also das würde mich mal interessieren. Also, weil das ist das, was uns immer begegnet. Mhm. Und wo wir dann auch wieder bei dem Thema Individuen ankommen und ne, also Verhaltensweisen zu ändern, Denkweisen zu ändern, und das ist oft das Schwierigere an der. Aber genau, ich will nicht zu viel reden. Deine Perspektive dazu würde mich interessieren.
Also ich rede mal jetzt über Ökosysteme, und da gibt es so Designprinzipien, die relativ robust machen. Es gibt zum Beispiel auch so Art Ebenen in Ökosystemen. Also es gibt zum Beispiel so sogenannte Apex Predator, also Tiere, die halt andere Tiere fressen in erster Linie, aber selbst nicht gefressen werden. Und die Tiere, die sie fressen, die ernähren sich dann zum Beispiel von Pflanzen. Die Pflanzen ernähren sich wieder von, die Pflanzen verarbeiten halt Licht und kriegen Nährstoffe aus dem Boden, der wiederum von anderen Tieren. Also es gibt halt so Layer, aber es gibt auch ganz viel laterale, also horizontale Verknüpfungen. Und es gibt ganz viele kooperative Redundanz. Das heißt, an einem Beispiel hatte ich schon anfangs ja mal erwähnt, also praktisch alle Pflanzen arbeiten in irgendeiner Weise symbiotisch mit Pilzen zusammen. Das funktioniert so, dass die Pilze, die können halt Nährstoffe aus dem Boden gewinnen, die Pflanzen nicht direkt gewinnen können, geben sie der Pflanze und bekommen dafür auch Energie zurück von der Pflanze. So mal ganz grob gesprochen. Also es ist so eine Win-Win-Situation. Nun gibt es halt, haben die Pflanzen Optionen. Sie können mal mit dem Pilz und mit dem anderen Pilz zusammenarbeiten, je nachdem, wie die äußeren Bedingungen sind. Das Gleiche gilt für Pilze. Also es ist sozusagen eine Redundanz da und eine Flexibilität in diesen horizontalen Verbindungen. Und das zieht sich durch alle Systeme durch. Die sind also, die haben etwas, haben auch schon so eine Layer-Struktur. Also es ist nicht wirklich hierarchisch, weil es nicht so aussieht wie so ein Baum, der sich so nach unten öffnet. Oder wie so eine Organisationsstruktur von einer Firma oder von einer Behörde oder so. Es gibt ganz viel laterale Flexibilität. Und das macht sie sehr stabil. Aber es führt auch dazu, dass solche Systeme, wenn sie zu stark strapaziert werden, so in so einer Art Kaskadenabfolge kollabieren können. Das ist zum Beispiel zu sehen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, immer die Enten füttere im Teich und viel von dem sinkt auf den Boden, dann vermehren sich die Fische und die machen dann das Wasser dreckig, dann wird es trüb, dann gehen die Pflanzen kaputt, und selbst wenn ich dann mit dem Füttern aufhöre, ist der See umgekippt und man muss sehr lange warten, ehe er wieder zurückkommt oder auch gar nicht zurückkommt. Und das haben diese Systeme auch. Also eine Eigenschaft ist, dass man sie schon beanspruchen kann, bis sie dann umklappen. Aber in dieser Spanne der Beanspruchung ist sehr viel Flexibilität. Also es geht nicht gleich irgendwie kaputt. Da sind halt diese kooperativen Elemente sind sehr wichtig, die auch lange vernachlässigt worden sind, also symbiotische Elemente, zusätzlich zu den kompetitiven Elementen und sehr viel so horizontale Verknüpfung. Das sieht man übrigens auch, ein ganz anderes System, bei einem Thema, was jetzt so die letzten Jahre en vogue geworden ist und sehr viel beforscht wird, das Mikrobiom bei Menschen. Also wir haben erkannt, dass sozusagen in uns und auf uns Tausende, Hunderte bis Tausende verschiedene Bakterienarten leben, ohne die wir krank werden würden, also in unserem Darm zum Beispiel. Also viele chronische Krankheiten kommen daher, dass die Mikroorganismen, also die Bakterien, die in uns, auf uns in einer Symbiose leben, nicht mehr funktionieren. Und auch diese Systeme können ja extrem flexibel auf äußere Bedingungen reagieren, zum Beispiel auf Ernährung und es gibt halt Menschen, die ernähren sich praktisch nur von Fleisch, die Inuit beispielsweise, und dann gibt es Menschen, die ernähren sich praktisch nur von Pflanzen. Und dennoch funktionieren diese Menschen, weil sie halt ein anderes Ökosystem in sich etabliert haben. Und auch bei diesen Mikroorganismen ist es so, dass die sehr stark miteinander kooperieren und lateral miteinander wechselwirken. Und das kann man halt übersetzen auch in soziale Systeme, also zum Beispiel dezentralisierte Organisationen, viel Redundanz, flexible Teams statt so starre hierarchische Systeme. Also ich denke bei der Organisationsstruktur zum Beispiel von irgendwelchen Organisationen. Und viele neuere Organisationen, also gerade so in der Startup-Szene oder so in der neuen New Tech, da wird sowas ja auch schon abgebildet.
Ich habe mich mal gefragt, wie man denn glaubt, sozusagen mit diesen starren Systemen, und mir ist schon klar, woher die kommen, ja, das aus diesem Taylorismus, aus dieser Arbeitsteilung, aus dieser Logik, dass man irgendwann mal nach der ersten industriellen Revolution, wo die Manufakturen aufgelöst worden sind, wo man dann Betriebe gebaut hat, wo man dann Funktionen getrennt hat in Arbeiterinnen und in Managerinnen, die dann kontrolliert haben, dass sich das ja bis heute ehrlicherweise verfestigt hat. Das sind ja immer noch die gleichen Organisationsprinzipien, sage ich mal, die wir vor über 100 Jahren etabliert haben. Jetzt haben wir aber schon 2, 3 weitere industrielle Revolutionen hinter uns. Jetzt sind wir in einer vernetzten Welt und wir halten immer noch an diesen Designprinzipien fest. Und ich frage mich immer, das kann doch gar nicht uns weiterbringen im Sinne von Anpassungsfähigkeit erhöhen, Resilienz, robuster zu werden gegenüber auch unerwarteten Ereignissen. Was kann ich da aus der Natur nehmen? Weil in der Natur habe ich doch gar nicht diese Hierarchisierung oder habe ich doch Hierarchien in Natur und starre Konstrukte oder ist wirklich alles miteinander eng zusammen?
Nee, es gibt schon
gewoben, symbiotisch verbunden.
Es gibt schon Strukturen, die sind nur anders. Also es ist halt eher so netzwerkartig, aber in diesen Netzwerken gibt es auch Strukturen. Es gibt auch in Ökosystemen also so Arten, die halt sehr wichtig sind für das Funktionieren eines Ökosystems. Und wenn die rausfallen, dann ist das ganz schlimm, während andere Arten vielleicht nicht so wichtig sind. Sowas gibt es schon. Aber es gibt halt keine starren Hierarchien. Und ich würde auch nicht unterschreiben, dass das wirklich in der Vergangenheit richtig gut funktioniert hat, nur temporär. Also ne, wenn man an Ökonomien denkt, ne, oder an Wachstumsmärkte und so weiter, ist ja auch immer ein Argument, was gezogen wird, dass für sozusagen Wachstum gut ist. Aber das weiß ja, kann ja jedes Kind sofort ausrechnen, dass Wachstum in einer Welt mit endlichen Ressourcen halt nicht unendlich geht. Also das muss man nicht wissen. Also man muss nicht studiert haben, um das zu begreifen. Und dann könnte man sagen, naja, in der Natur wächst ja auch alles. Das stimmt schon. Ne? Eine Eiche wächst auch immer, aber die Wachstumszuwächse werden immer kleiner. Und das gibt keinen
Unendlichen. Weil der Baum nicht unendlich in den Himmel wächst.
Genau, der wächst, genau. Es ist halt, ne, irgendwann braucht er halt mehr Ressourcen zum Wachsen, als da sind. Und dann wird das Wachsen stattfinden, aber nicht unendlich. Und das ist auch etwas, was man begreifen muss, ne? Also, dass das in der Natur halt nicht gibt. In der Natur ist es so, dass jede Art jedes Individuum hat im Mittel in der Lebensspanne genau einen Nachkommen. Sonst würden ja Ökosysteme explodieren. Passiert aber nicht. Sie wandeln sich halt permanent, ändern sich, adaptieren auf die äußeren Bedingungen. Manche Arten sterben aus. Es kommen mit der Zeit auch neue Arten dazu. Es kann auch lokal sich anders aussehen als an einem Ort, anders aussehen als an einem anderen. Aber diese Idee, dass sozusagen diese Wachstumsökonomie irgendetwas Sinnvolles wäre, langfristig, ist ja ein Irrglaube, kann ja gar nicht funktionieren. Also insofern sozusagen die Lösungen, die gefunden worden sind in der Vergangenheit, zum Beispiel um Technologie nach vorne zu bringen, auch sagen wir mal, die Lebenserwartung zu erhöhen, die Qualität des Lebens zu erhöhen, Gesundheit zu erhöhen, muss man sich auch immer klar machen, dass das basierend ist auf einem Prinzip, was nur mittelfristig funktioniert, bis dann wieder ein Kollaps passiert. Deshalb passieren ja auch, ne? Es gibt Finanzkrisen, es gibt Wirtschaftskrisen. Da muss man dann mal überlegen, was unterm Strich rauskommt aus einem System, was halt so gestrickt ist, dass es immer wächst, wächst und dann wieder kollabiert. Wächst, 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 kollabiert. Vielleicht gibt es auch.
Das sind die Eigendynamiken, von denen du vorhin gesprochen hast. Also ein System eine Eigendynamik entwickelt und wenn es sozusagen kein Gegenpol hat, was sozusagen diese Eigendynamik eingrenzt, es dann halt auch zu einer Überforderung oder auch zu einer Kollabierung eines Systems kommen kann.
Ja, also wenn man, sagen wir mal, den Finanzsektor anguckt und da gibt es ja gute Daten über die letzten, sagen wir mal, 120 Jahre, das ist ja immer wieder so passiert, dass es große Krisen gab, wo halt das System sozusagen so ein Reset erlebt hat. Aber es ist halt überhaupt kein Gleichgewichtssystem, sondern es ist ein wachstumsorientiertes System, was dann irgendwann wieder, also zuletzt in wirklich sehr prägnanter Art und Weise die Finanzkrise, die in den USA ausgelöst worden ist, die praktisch ein paar Leute auf dem Radar hatten, aber sozusagen in den klassischen ökonomischen Theorien, selbst Alan Greenspan hat gesagt, unsere Theorien waren falsch. Und das hat er so lapidar dahin gesagt, aber ich meine sozusagen, die Leute, die zu der Zeit auch schon so Econophysics gemacht haben, haben halt auch gesagt, das ist halt verkehrt, ne? Also diese Grundannahmen, die da reingehen in diese Ökonomietheorien, sind halt falsch. Sie wurden halt gemacht, weil es dann bedeutet, dass man irgendwie jedenfalls was ausrechnen kann, aber ja, dennoch haben die dann halt gesagt, ja, unsere Theorien waren falsch, wir müssen da mal irgendwie anders drüber nachdenken. Und zu der Zeit wurde interessanterweise, gab es die ersten Konferenzen, bei denen sich Leute aus dem Investmentbanking-Bereich mit Ökologen zusammengesetzt haben und überlegt haben, ob man nicht Prinzipien aus der Ökologie, wie zum Beispiel die Struktur von Foodwebs, also so ökologischen Netzwerken, übernehmen könnte in den Investmentbereich oder ob man überhaupt erstmal gucken kann, sind die anders strukturiert, wieso ist das eine System stabil und das andere nicht, kann man das irgendwo festmachen, das ist dann erst so gekommen. Aber das erforderte auch, dass Leute halt diese disziplinären Grenzen überschreiten und sich auch Methoden und Sichtweisen, Perspektiven öffnen, die so völlig untraditionell in ihrem eigenen Bereich sind.
Das heißt also, du plädierst schon dafür, dass zum einen dieser Drang an Spezialisierung und gerade in Wissensdisziplinen bei Wissensarbeiterinnen schon zugunsten von mehr Ganzheitlichkeit aufgelöst wird, also auch die Fähigkeit zu haben, sich mit anderen Professionen und Denkschulen und auch Logiken auseinanderzusetzen, auch da vielleicht eine gewisse Empathiefähigkeit zu entwickeln. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir aber auch, das nehme ich auch gerade mit, dass es schon auch ein Maß an Regulation braucht, um diese eigendynamischen Entwicklungen in solchen Systemen, auch in solchen finanzwirtschaftlichen Systemen einzudämmen, dass die nicht dazu führen, dass ein solches System kollabiert mit all den Folgeschäden, die das auch für Menschen und ihre Ersparnisse hat am Ende des Tages.
Ja, beziehungsweise, wenn ich da mal ganz kurz, so wie ich das jetzt fast interpretiere, wenn man mal sagt, in Ökosystemen, welche Sinnhaftigkeit haben eigentlich diese beiden Prinzipien von Wettbewerb und Kollaboration? Dann würde ich jetzt schlussfolgern, und es wäre mal interessant, ob das eine richtige Schlussfolgerung ist. Ich würde sagen, Kollaboration ist das Prinzip eigentlich, was Resilienz bzw. Stabilität, also Resilienz im Sinne von störungsresistent oder störungsresilient, aber auch Kooperation ist im Wesentlichen ein Element, was Wachstum fördert. Und Wettbewerb wäre eigentlich das Prinzip, um die Balance herzustellen, damit das Ökosystem nicht kippt. Also wenn ich sage zum Beispiel, ne, es sind verschiedene Populationen von Enten und Fischen sind in Balance gehalten. Dieses Prinzip des Wettbewerbs ist ja dazu da, um eine Balance aufrechtzuerhalten. Und solche Systeme kippen vielleicht gerade, wenn dieses Prinzip der Balance, ja, also entweder wenn das Prinzip der Kooperation nicht funktioniert, also wenn wir zum Beispiel Lieferketten haben, die zusammenbrechen, weil die global so optimiert sind und wir keine Redundanzen haben, ja, das wäre dieses Kooperationsprinzip, oder eben wenn Monopole im Prinzip entstehen und damit Wettbewerb komplett aushebeln und damit Märkte auch im Prinzip zerstören. Also mal jetzt so versucht, eine Projektion zu machen, inwiefern diese Prinzipien Grundprinzipien von Ökosystemen, Kooperationen, Kollaborationen und Wettbewerb, wie in welchem Kontext die man die eigentlich so in so einem Ökosystemverständnis interpretieren müsste. Vielleicht mache ich hier mal einen Punkt.
Also ich kann dazu gleich was sagen, weil das ist natürlich, also genau die Frage haben sich Anfang der 70er Jahre Theoretiker gestellt, die wissen wollten, warum sind Ökosysteme stabil? Und die haben rausgefunden, also die haben dann so einfache mathematische Modelle gemacht, die sehr abstrakt waren und eine extrem wichtige Arbeit von damals von Bob May publiziert. Der hat gezeigt, wenn Ökosysteme zu stark vernetzt sind und zu viel positive Dinge da drin sind, dann werden die instabil. Also man braucht sozusagen Competition. Das war damals sozusagen ein Element, was gerade bei den Neodarwinisten sehr gut ankam, weil die halt so in diesem Spirit Selfish Gene unterwegs waren und die haben halt gemeint, letztendlich ist sozusagen alles Competition und das ist historisch auch bedingt aus dem Darwinismus, der dann in den Sozialdarwinismus übertragen worden ist und abgeleitet worden ist für ökonomische Systeme. Die gleiche Mathematik spielt eine Rolle. Das war sozusagen so eine Art Denkschule. Und dann hat man aber gemerkt, ist gar nicht so. Dann hat man tatsächlich mal geguckt, auch historisch, wann entsteht zum Beispiel in der Natur Innovation. Wie ist es gekommen, dass es gab irgendwie 2 Milliarden Jahre Einzeller, Bakterien. Wie ist daraus eigentlich neue Strukturen, wie sind die entstanden? Und das waren eigentlich immer kooperative Phänomene, die aber oftmals durch eine schwierige Phase gelaufen sind. Also schwierige Phase heißt, dass es am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat und er sozusagen die andere aufgefressen hat und so weiter. Und dann an irgendeiner Stelle hat sich sozusagen das aus der Konkurrenz bedeutet, man frisst zum Beispiel das Gleiche. Und da ist halt eine Competition. Und irgendwann ist es dann gekommen, dass sich zwei Organismen zusammengetan haben. Gutes Beispiel sind Flechten. Flechten sind Organismen, die aus Pilzen und Algen bestehen, typischerweise. Die sind irgendwann mal zusammengekommen und haben gemerkt, okay, wir können auch alleine, aber zusammen funktioniert es besser. Und dann ist ein ganz neuer Organismus, nämlich Flechten, entstanden. Und so sind in der Natur jegliche Innovation ist immer nur durch Kooperation entstanden. Praktisch nie durch Wettstreit. Wettstreit ist wichtig, um so Systeme zu regulieren oder selbstregulativ zu machen, indem zum Beispiel irgendwas, was nicht funktioniert, irgendwie dann verschwindet. Aber Innovation passiert praktisch nie, in der Natur jedenfalls, durch Wettstreit. Das ist auch eigentlich ganz plausibel, weil, ne, wenn ich was Neues erfinden möchte und ich habe aber eine Idee, ich brauche dazu X, dann gehe ich zu irgendeiner Person und sage, hier, das ist meine Idee, du hast das, ich habe das, wenn wir das zusammentun, passiert Folgendes. Und dann sagt die andere Person, ja, super Idee, das packen wir zusammen. Also was Neues entsteht, wenn unterschiedliche Sachen kooperativ zusammengemerged werden. Also Wettstreit macht sowas eigentlich nicht. Also das kennt man ja auch persönlich. Also wenn ich in einem Wettstreit bin, bin ich so unter Stress, dass ich nichts Neues erfinde. Also ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung. Kooperation hat dann wieder was mit Vertrauen zu tun und also jedenfalls im sozialen Bereich, und dann hat man schon wieder so diese Brücke geschlagen. Also beides ist sicherlich wichtig, aber was halt essentiell ist, ist, dass die Annahmen, wie so etwas funktioniert, umgebaut werden müssen. Also diese Idee, aus der Natur etwas zu lernen für soziale oder ökonomische Systeme, ist total wichtig, weil das letztendlich auch ökonomische Systeme sind, die über Jahrmillionen Designprinzipien rausselektiert haben, aus denen man lernen kann. Das liegt ja auf der Hand letztendlich. Aber was halt immer mal so bei uns Menschen hinzukommt, ist, dass wir glauben, in irgendeiner Weise was Besonderes zu sein, was einfach nicht stimmt. Also, ne, es wird halt gesagt, ja, wir sind ja Menschen, ne, wir sind kognitiv, wir haben Zivilisation gebaut und so. Stimmt alles, aber ist alles irrelevant. Also jedenfalls in einem natürlichen Prozess. Also wir sind weder eine Art, die besonders lange schon unterwegs ist. Wir kriegen es hin, sozusagen Klimawandel in unserem Fall negativ für uns selbst zu beeinflussen. Das haben auch schon andere Organismen gemacht. Cyanobakterien habe ich bereits erwähnt. Die haben vor vielen hundert Millionen Jahren dafür gesorgt, dass sehr viel Sauerstoff in die Atmosphäre gelangte, was damals toxisch für die meisten Organismen war und zu Massenaussterben geführt hat. Also wir sind nicht die Ersten, wir wären nicht die Ersten, die globales Massenaussterben hervorrufen. Wir wären wahrscheinlich die Ersten, die dazu führen, dass wir uns selbst ausrotten. Das ist ein Novum, auch Kognition, sozial, ja, also alles, was wir mit uns halt assoziieren, ist nichts Besonderes. Ne? Es ist, ich würde ja auch nicht sagen, dass der Elefant ist ein besonderer Organismus und sozusagen die Krone der Schöpfung, weil er einen Rüssel hat. Also das ist etwas, was halt immer so reinkommt, also dass man in den Diskussionen immer so denkt, wir sind was Besonderes und als Art. Ne? Und das ist halt aus dieser grundfalschen Einschätzung der Situation werden halt dann auch falsche Schlüsse gezogen.
Aber das heißt doch, dass wir momentan die Probleme mit ganz falschen Designprinzipien versuchen zu lösen. Also du machst es gerade deutlich, dass du sagst, Innovation kommt eigentlich durch Kollaboration. Die neoliberale Denkschule sagt, Innovation geschieht nur durch Wettbewerb.
Ja, das ist Quatsch. Also dafür gibt es keine Evidenz. Also weder in der Natur, noch sehe ich das in irgendwelchen ökonomischen Systemen.
Und was ist in der Natur der Motivator für Innovation? Ist das nicht auch irgendeine Störung oder ist das nicht auch irgendein Feind, gegen den man sich dann zusammenschließt? Also warum hat sich zum Beispiel die Flechte gebildet? Ja. Weil sie bessere Lebensbedingungen, also das muss ja irgendwie eine Motivation. Also gibt es eine Motivation oder entsteht sowas einfach aus dem Nichts?
Sowas entsteht aus dem Nichts, durch Zufall. Also bei der Flechte ist es so, dass in irgendeinem Zufall zwei Arten zusammengekommen sind und sich dann aus dieser Kooperation, also aus dem einfachen Zusammenkommen, irgendetwas Biochemisches passiert ist, was dieses System stabilisiert hat und neue Formen generiert hat. Und diese neuen Formen wurden dann selektiert von der Natur. Ein anderes Beispiel, was noch krasser ist, sozusagen alles komplexe Leben, was wir kennen, also das sind Tiere, Pflanzen und Pilze, bestehen aus Zellen, die sehr viel komplizierter sind, aufgebaut sind als die Zellen von Bakterien. Und vor vielen hundert Millionen Jahren, also vor vielen Milliarden Jahren oder einer Milliarde Jahren, ist es irgendwann mal passiert, da gab es nur Bakterien mit diesem einfachen Zellaufbau und ein Bakterium hat ein anderes gefressen. Ich vereinfache das jetzt so ein bisschen. Und es hat aber das nicht verdaut, sondern in diesem einen Bakterium blieb dann das andere Bakterium und beide haben sich geteilt. Und so ist komplexes Leben entstanden, weil das eine Bakterium war etwas, was dann später bei den höheren Tieren zum Mitochondrion wurde. Das ist sozusagen die Energiequelle für bei Tieren, Pflanzen und Pilzen. Und so sind die komplexen Zellen entstanden. Und das ist halt vor einer Milliarde Jahre passiert und es ist nie wieder weggegangen. Das ist ein Designprinzip der Natur, was erfunden worden ist und ist nie wieder weggegangen. Und irgendwann kamen multizelluläre Lebensformen dazu. Das heißt, Zellen haben sich geteilt und sind beieinander geblieben. Erst in so einer Art Zellhaufen. Und dann haben die Zellen sich differenziert, haben irgendwie andere Aufgaben übernommen. Auch das wurde mal erfunden in der Natur, multizelluläre Organismen. Und als es erfunden worden ist, ist es nie wieder weggegangen. Oder sogenannte Body Plans, also dass wir sind ja sozusagen so spiegelsymmetrisch, ne? Wir haben eine linke Hälfte und eine rechte und sieht ungefähr gleich aus. Genauso ist das bei Käfern oder bei Würmern, anderen Organismen. Das wurde so mal vor 500 Milliarden Jahren wurden verschiedene Body Plans ausprobiert und die halt übrig geblieben sind, ist so eine Handvoll und die gibt es seitdem. Punkt. Also so die Innovation entsteht durch Zufall und durch halt das Zusammenfließen von Dingen, sehr oft in der Natur.
Aber dann die Selektion, genau, Selektion ist dann sozusagen, was setzt sich durch als überlebensfähigsten oder am resilientesten?
Genau, das ist ja das Prinzip, ne? Also von, ne, das ist ja sozusagen das Evolutionsprinzip, es werden Variationen generiert und die gut funktionieren, werden selektiert. Aber die Variation, und das ist halt der Unterschied zu dem, was man früher über Selektion und Variation gedacht hat, funktioniert eben nicht nur auf der Individuenebene oder der Artebene, also dem Elefant, dem Nashorn und dem Käfer, sondern eben auch auf den Verbindungen. Das heißt, eine Flechte kann man sehen als zwei Organismen, die selektiert werden oder als eine Verbindung, die selektiert wird. Und das Zweite macht natürlich viel mehr Sinn. Und in dem Bereich passiert jetzt ganz viel, also praktisch jede Insektenart, die es gibt, hat, also dominant viele, haben sogenannte Endosymbionten. Das sind Bakterien, die leben in den Zellen der Bakterien und versorgen die Bakterien mit Nährstoffen. Die sind so lange, schon viele hundert Millionen Jahre, in diesen Insekten drin, dass sie ihr eigenes Genom, also von den Bakterien, praktisch verloren haben. Brauchen die gar nicht mehr, weil die werden an die Nachkommen weitergegeben. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, das zu betrachten als, sagen wir mal, die Blattlaus und die Endosymbionten, die Bakterien, sondern es ist eine Einheit, das Link, die Verbindung zwischen denen wurde von der Natur selektiert. Und da passiert auch in der Biologie eine Menge an Umdenken, dass man Ökosysteme nicht mehr betrachtet als so einen Sack von Tausenden von Arten, die jeweils sozusagen ihr eigenes Ding machen, sondern die Verbindungen werden selektiert zwischen denen. Da findet die Selektion statt.
Kann es irgendwie sein, dass wenn wir jetzt über Wirtschaft und Gesellschaft reden, dass jetzt gerade auch solche Erkenntnisse, wie du sie gerade in der Biologie beschrieben hast, dass die sich irgendwie Jahrzehnte später erst irgendwie durchsetzen? Weil ich meine, das leuchtet ja ein. Und wenn ich das übertrage auf den sozialen Kontext, dann müsste ich ja auch sagen, es ist eigentlich viel entscheidender, die Vielfalt und die Qualität vor allem von Beziehungen, vielleicht sogar mehr, sogar die Qualität von Beziehungen, um eine Gesellschaft, ein Unternehmen robuster zu machen gegen Ereignisse von außen, als diese Art von Selektion, dass sich bestimmte Unternehmenseinheiten oder Gesellschaften in Anführungsstrichen durchsetzen.
Also wenn ich das mal jetzt so die Analogie zu einem Unternehmen denke. Angenommen, ich habe so ein traditionell organisiertes Unternehmen oder eine Organisation und die hat eine Aufgabe. Dann ist eine, irgendein Problem zu lösen. Dann ist eine Möglichkeit zu sagen, okay, diese Aufgabe, die erfordert die Mitarbeit von X, Y und Z, weil die dafür zuständig sind und Spezialisten sind auf diesem Gebiet. Und dann gibt man denen die Aufgabe und die setzen sich zusammen an einen Tisch und versuchen jeweils einen Teil dieses großen, komplexen Problems zu lösen. Eine andere Methode ist, heranzugehen und sagen, wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie wir das Problem lösen. Ich lege das mal hier auf den Tisch. Und dann können sich dynamisch irgendwelche Teams bilden, die vielleicht auch noch gar nicht zusammengearbeitet haben. Und weil sie halt neu zusammenkommen, kann es sein, dass durch diese neuen Zusammenverbindungen von Leuten, die vielleicht vorher noch nicht zusammengearbeitet haben, neue Ideen bilden, wie man so ein Problem löst. Ganz viele werden auch nicht funktionieren. Aber wenn etwas passiert, dann wird halt diese neue Kombination selektiert, um das Problem zu lösen. Das heißt, das spricht eigentlich dafür, dass man eher so in Organisationsstrukturen eher so fluidere, flexiblere Teams einsetzt, die auch mal ausprobieren, wie es passiert, wenn sie sich zusammen einem Problem widmen. Bei der Pandemie hat man das sehr stark gemerkt. Es ist ja nicht irgendwie in der Pandemie jemand hingegangen und hat Christian Drosten gesagt, bitte mach mal einen Podcast, weil das ist jetzt wichtig. Oder ne, so weisungsmäßig. Ja. Herr Drosten, machen Sie mal bitte, Professor Drosten, machen Sie mal bitte einen Podcast. Ne, das ist ja nicht passiert. Oder entwickeln Sie mal bitte einen Test für Corona. Oder niemand ist auf die Idee gekommen zu sagen, bitte modelliert mal das oder so. Sondern die Leute, die sich um dieses Problem gekümmert haben, waren in erster Linie Leute, die damit klargekommen sind, dass hier ein System ist, was wir noch nicht voll verstanden haben. Waren viele Spezialisten dabei, aber auch Leute, die gesagt haben, wir gehen da mal eher so mit so einer breiteren Front ran und es haben sich neue Teams gebildet und zwar nicht, weil ihnen das gesagt worden ist oder weil sie zuständig waren, sondern weil sie eine Idee hatten, wie sie das machen konnten oder wie sie halt mit neuen, in neuen zusammengewürfelten Teams halt sich einem Problem widmen konnten, ohne dafür zuständig gewesen zu sein. Und das hat ganz gut funktioniert. Also in Deutschland ein bisschen, aber auch in anderen Ländern hat das ganz gut funktioniert. Also diese Idee, mit Problemen klarzukommen, von denen wir noch nicht genau wissen, wie die eigentlich funktionieren oder wie man da Lösungen entwickelt, da ist es halt jedenfalls ergänzend auch sehr sinnvoll, Teams zusammenzusetzen, die vielleicht noch nie zusammengearbeitet haben, um so Links zu selektieren, neue Links.
Ist das dann die Lernerfahrung eurer No-Covid-Gruppe? Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, weil ich fand das ja eigentlich genau so ein Team hat sich da gefunden und ihr seid ja auch nicht irgendwie beauftragt worden, euch jetzt mal aus verschiedensten Disziplinen zusammenzusetzen. Ist das die Blaupause für die neuen Formen von Kooperationen, die dann auch in der Lage sind, solche komplexen Probleme wie Klimawandel, Pandemien und Finanzkrisen in Zukunft besser zu lösen?
Absolut. Ich glaube, das ist total wichtig. Also ich habe das eigentlich vorher schon immer so gedacht, aber im Engagement für die No-Covid-Gruppe war das ganz klar so. Da waren halt irgendwie ein Dutzend Leute zusammen. Keiner musste den anderen Personen irgendwas erzählen, warum man jetzt da ist. Es stand nur die Aufgabe im Vordergrund. Ja, sozusagen, the mission is more important than the agent, sagt man bei der CIA. Und das war von vornherein so. Also da musste niemand irgendwas jemandem beweisen. Und es war klar, wir mussten hier ein Problem lösen. Und die Traditionalisten kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe. Und das war extrem effektiv. Also für alle war es wichtig, dazuzuhören. Das heißt, ich persönlich konnte immer gut zuhören, weil da Leute saßen mit einer Expertise, von der ich nichts verstand. Ja, und da habe ich unfassbar viel gelernt. Also das war ein breites Spektrum. Da waren Kliniker dabei, da waren Soziologen dabei, Epidemiologen, Modellierer, Physiker und mit ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und die einfach sehr offen da reingegangen sind. Ne? Und das ist ja, wenn ich so Vorträge halte, da gebe ich immer so zwei Zitate von Richard Feynman, Nobelpreis Physik 1965, großer Didakt und einer der größten Physiker des 20. Jahrhunderts. Der ist bekannt für seine cleveren Sprüche. Und der hat einen Spruch gesagt, der ist bei mir hängen geblieben: If you are the smartest person in the room, you're in the wrong room. Damit wollte er sozusagen vermitteln, man muss eigentlich Situationen suchen, in denen man halt nicht sozusagen die Koryphäe ist, sondern wo man viel lernt. Man hat ja nichts davon, wenn man einfach nur sozusagen auf Sendung geht. Und das hatte er halt so gesagt. Und dann hat er irgendwie auch mal gesagt, Science is the belief in the ignorance of experts. Und das stimmt auch, ne, dass man sozusagen die traditionellen Gepflogenheiten und das Wissen und die Methoden hinterfragen sollte und fragen sollte, geht's nicht irgendwie besser, geht's nicht irgendwie anders? Und das war in der No-Covid-Gruppe, sind alle so zusammengekommen, haben alles auf den Tisch gelegt, was sie wussten, und dann wurde zusammen irgendwas entwickelt. Und da musste niemand irgendwie zuständig für irgendwas sein. Und es war ein bisschen anarchisch auch, aber extrem selbstorganisiert. Alles, was daraus gekommen ist, war emergent. Es gab keine Aufgabenverteilung, sondern es haben gesagt, ja, ich kann mich darum kümmern, können wir das zusammen machen? Also es war immer so ein fluides Team eben.
Jetzt muss ich nochmal fragen, wie hat sich denn diese Gruppe konstituiert? Also wer hat entschieden, in Anführungszeichen, wer gehört dazu? Ging das auf Empfehlung oder habt ihr gesagt, ach, wir brauchen noch eine Politikwissenschaftlerin, wir brauchen noch einen Politologen?
Nein. Ich weiß nicht, wie das am Anfang gelaufen ist. Ich glaube, dass es gab ein paar Leute, die gesagt haben, wir müssen das jetzt hier machen. Also es muss Methoden geben, gerade am Anfang, in der Anfangsphase der Pandemie, das einzudämmen und dass es nicht sozusagen explodiert. Und da gab es so eine Urinitiative, ich bin dann dazugestoßen, relativ früh, aber da gab es da schon so eine Kerngruppe. Und ich glaube, das war einfach in den sozialen Netzwerken dieser Leute. Also wen kennst du und so? Und hast du Lust, da mitzumachen? So eher so auf dem Level. Aber es wurde nie, was ich auch von Organisationseinheiten kenne, irgendwie einen Satz gesagt wie, wir brauchen jetzt noch den, die müssen noch repräsentiert sein. Und die mit der Expertise müssen wir noch reinholen. Wenn das gebraucht wurde, dann haben wir uns das geholt. Aber es war nie so, naja, so eine Art Top-Down-Ding.
Wo habt ihr euch getroffen? Also gab es einen Ort?
Die meisten, wir haben uns dann irgendwann mal getroffen nach der heißen Phase in Berlin, weil wir uns alle tatsächlich mal kennenlernen wollten. Und ich habe einige da dann zum ersten Mal gesehen, live.
Sind das die Orte, wenn du über Santa Fe redest, ein Ort in New Mexico, in den Vereinigten Staaten, der dich inspiriert, an den du dann denkst, wenn du sagst, solche Menschen brauchen auch Orte, wo sie sich treffen? Das ging jetzt im Online in eurem Fall vielleicht gut, aber ist vielleicht keine Dauerlösung? Braucht es solche Orte, solche physischen Orte?
Also die sind für sowas, also für Problemlösung oder für die Entwicklung neuer Konzepte für Probleme, glaube ich, essentiell. Also du hast das Santa Fe Institut erwähnt, das ist so ein Ort für mich persönlich, der etwas mit mir macht, wenn ich da hinfahre. Vor der Pandemie war ich da einmal im Jahr ungefähr. Das ist halt ein Grundlagenforschungsinstitut, wo halt große Fragen gestellt werden, wo aber wissenschaftliche Disziplinen keine Rolle spielen. Es hat immer eine Komplexität, spielt eine Rolle, aber da sind Linguisten, Physiker, Ökonomen, Ökologen, Public Health Leute, Geschichtswissenschaftler und so. Alle Leute tummeln sich da und es werden neue Ideen entwickelt. Es macht was mit einem, wenn man solche Orte hat. Das ist halt ein Institut, das liegt da in Santa Fe halt am Berg. Eine unfassbare Natur und es ist sehr offen gestaltet, also begegnungsorientiert gestaltet. Und ich glaube, solche Orte sind wichtig, weil sie so ein bestimmtes Mindset generieren, was dazu führt, dass man mit einer höheren Frequenz Ideen entwickelt, die mutig sind. Also es ist ja so, dass ich nicht mehr jeden Tag sagen kann, oh ja, jetzt Montag nächste Woche habe ich mal eine geile Idee. Das geht ja nicht, das hat ja niemand. Sondern Ideen kommen halt spontan, wenn man in einer guten Verfassung dafür ist. Das kann man auch nicht garantieren, aber es ist so eine Art Nährboden, den man schaffen kann, wenn dann junge Leute da reingehen, dass sie gute, revolutionäre Ideen entwickeln. Ne? Also nicht nur so Breakthroughs, sondern so Breakwith nenne ich das. Also, dass man halt mit dem, was etabliert ist, bricht und was anderes macht. Und die meiste Zeit geht es schief. Aber damit es okay ist, dass es die meiste Zeit schief geht, ab und zu trifft man dann ins Schwarze. Dafür braucht man spezielle Settings. Und da ist halt sozusagen eine extrem freundliche Fehlerkultur oder sozusagen, dass das Fehler eigentlich die Quelle von neuem Wissen sind, sehr hilfreich. Und man kann halt solche Institute bauen, die dazu führen, dass sowas mit einer höheren Frequenz passiert. Und das ist so ein Ort dafür.
Dann bleibt noch die abschließende Frage, wo gibt es in Deutschland solche Orte oder baust du solche Orte mit?
Also ich würde sowas gerne bauen. Ich glaube, das wäre in Deutschland sehr hilfreich. Es gibt Ansätze dafür. Was für mich halt wichtig ist, dass es kein, so ein Ort ist nicht ein Think Tank, wo halt etablierte Leute zusammenkommen in meinem Alter, die alle schon ein Buch geschrieben haben und so in der Mitte ihres Lebens stehen, sondern, ne, also wenn ich so, ja, Bob Dylan war irgendwie 21, als er Blowing in the Wind geschrieben hat. Einstein war irgendwie 25, als er die Relativitätstheorie veröffentlicht hat. Und Paul McCartney war, was weiß ich, vielleicht, ich weiß nicht wie alt, aber irgendwie Anfang 20, als er Yesterday geschrieben hat. Also man braucht halt junge Menschen, weil sie halt viel, 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 viel besser sind. Und viel, viel schneller sind. Und viel mutiger sind. Das heißt, das hat Santa Fe auch raus, das ist halt ein Magnet für junge Leute. Also wir können halt so mit Erfahrung da reingehen und da mitmachen auch. Und auch was beisteuern. Aber der Punch, der kommt von den Jungen. Und das heißt, wir brauchen keinen Think Tank, wo alte Opis und Omis sitzen, sondern wir brauchen was, wo die ganz Jungen reinkommen. Ne, und wir sozusagen als erfahrene Leute halt ein bisschen mithelfen können, aber wir brauchen so eine Art Institut, wo halt die jungen, super Genialen reinkommen.
Dirk, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben sehr viel darüber gelernt, wie man Teams und Organisationen designen, gestalten muss, damit sie in der Lage sind, die komplexen Probleme dieser Welt zu lösen, neue Denkmuster zu entwickeln und wie wichtig es ist, den Jungen da auch die Räume zu geben, um, wie du sagst, das gerade den entscheidenden Punch auszumachen. Vielen herzlichen Dank für das sehr inspirierende Gespräch.
Freut mich, hat mir Spaß gemacht.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.